Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen mit nach wie vor etwas angegriffener, aufgerauter, raspelnder Stimme zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 7. Februar 2024. Ich befinde mich derzeit auf Erkundungs- und Forschungsreise in Deutschland, werde dann in der internationalen Ausgabe noch etwas stärker darauf zu sprechen kommen, mache Vorträge im Zeichen der Zuversicht. Ich glaube an Deutschland, das ist Überzeugung, das ist tatsächlich fundierter Optimismus und nicht einfach Zweckoptimismus aufgrund der Tatsache, dass ich an die Menschen glaube. Ich glaube auch an die Schweizer, ich glaube natürlich auch an die Deutschen, an die Amerikaner, an die Russen, an die Chinesen. Ja, der Mensch ist eben nicht und mit ihm die Menschheit ist nicht zum Untergang verdammt. Zumindest jetzt nicht. Irgendwann einmal wird dann schon fertig sein auf diesem Planeten. Aber es ist doch immer wieder ein Wunder, wie es die Menschen schaffen, am Leben zu bleiben. Es muss da eine gnädige Vorsehung geben. Magdeburg ist eine unglaublich faszinierende Stadt. Hier verkörpert sich gewissermaßen die Idee, die Vorstellung der deutschen Geschichte. Die Wurzeln reichen weit zurück. Die Stadt ist älter, viel älter als die Eidgenossenschaft. Und bereits im Mittelalter haben hier überragende Gestalten das Geschehen geprägt. Allen voran dieser Otto, der große Verteidiger des Christentums, Retter des Abendlandes. Und er hat zusammen übrigens mit seiner hochinteressanten Frau, das ist mit ihr erst etwas vertraut geworden, mit seiner hochinteressanten, leider früh verstorbenen Frau Edith, hat er auch Verbindungslinien in die Schweiz gezogen. Und zwar mit dem Kanton Wallis. Denn Otto der Große ließ die Gebeine des von ihm verehrten Heiligen, des heiligen Mauritius, eines Glaubenskriegers via Regensburg, nach Magdeburg bringen und hat sie dann dort eingelagert und da blieben sie auch später, als dann der prächtige Dom errichtet wurde. Der Dom, der allerdings wie ein Mahnmal sozusagen aus den, ja natürlich längst wieder auferrichteten, aber aus den Trümmern gewissermaßen, aus den Stürmen der europäischen, der deutschen Geschichte herausragt. Magdeburg auch Schauplatz von unglaublichen Rasereien, von Grausamkeiten. 1631 ist so ein Datum, damals die katholischen Truppen hier eingefallen. Magdeburg, ein früher Schauplatz auch der Reformation, der lutherischen Glaubensaufwallung sozusagen, des lutherischen Protests gegen den Vatikan. Und natürlich im Dreißigjährigen Krieg sind dann die Katholiken hier eingefallen und haben aufs fürchterlichste gewütet. Ein Großteil der Bevölkerung ist massakriert worden. Auf alten Bildern, Fotografien aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert, sieht man, wie schön Magdeburg einmal gewesen ist, an der Elbe gelegen, zauberhaft, also unglaublich, aber dieser Glanz, dieser wundersame Ausstrahlungszauber, der ist natürlich zum Teil, zum Großteil untergegangen im Zweiten Weltkrieg. Da sind die alliierten Bomberflotten drüber hinweggezogen und haben diese Stadt in Grund und Boden gebombt. Ich glaube, etwa 80-90% der Altstadt sind ausgebrannt, sind zerstört worden. Fürchterlich. Für mich sind das auch Kriegsverbrechen, was da die Alliierten gemacht haben. Ich will jetzt gar nicht in die Ursachenforschung gehen. Natürlich kann man immer argumentieren, ja, die Deutschen sind selber schuld. Natürlich, sie haben angefangen, sie haben angegriffen und haben es dann mit Zinsen zurückbezahlt bekommen. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, selbstverständlich. Ungeachtet dessen ist das ein fürchterlicher Verlust. Allerdings, es gibt immer noch natürlich historische Substanz, Erinnerungen sozusagen, die einen zurückführen in diese Geschichte. Und die wesentliche Erkenntnis, die ich aus solchen Eindrücken ziehe, man kann ja im Grunde durch die meisten deutschen Städte gehen, die sind allesamt im Zweiten Weltkrieg zusammengeschossen worden. Die wesentliche Erkenntnis, die ich daraus ziehe, lautet natürlich, misstraue immer dem Staat, misstraue immer der Politik. Man darf die Politik nicht den Politikern alleine überlassen. Die Politik ist viel zu wichtig und es geht darum, die Mächtigen stets zu kontrollieren. Denn wenn man sie nicht kontrolliert, dann machen sie Blödsinn, dann werden sie übermütig, größenwahnsinnig oder ja, stürzen ab ins Verbrechen, wie man das immer wieder und eben zuletzt in grotesker, in ungeheuerlicher Überdröhnung gesehen hat, mit Blick auf Deutschland und die damalige Nazi-Diktatur. Das ist ein Mahnmal, also diese Städte sind für mich auch immer eine Mahnung für uns Heutige, lasst es nicht so weit kommen, dass da irgendwelche Verrückten an die Macht kommen und dann einfach tun und lassen können, was sie wollen, immer kontrollieren, misstrauen. Die Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens. Magdeburg in Deutschland, in Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstadt, wunderschön gelegen an der Elbe. Was sind die Themen des Tages? Ja, in der Schweiz diskutieren wir über die Enteignung des sogenannten Seeuferwegs im Kanton Zürich. Es gibt da natürlich sehr wertvolle Seegrundstücke und Vorstöße, da eine Enteignung stattfinden zu lassen, dass eben die Öffentlichkeit dem See entlang spazieren können soll, auf eben solchen öffentlichen Wegen, die man da den Grundstücksbesitzern wegnehmen möchte. Das ist eine erstaunlich populäre Idee, erstaunlich vor dem Hintergrund, dass die Schweiz eigentlich ein Land ist, in dem der Eigentumsschutz heilig ist, aber eben das linke Denken, die linken Irrlehren, die roten Glaubenssätze, die sind natürlich auch da auf dem Vormarsch. Und das Bemerkenswerte und für mich Verstörende in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass der SP-Ständerat und immer wieder mit sehr guten Resultaten im Kanton Zürich, auch vom Bürgerlichen gewählte Daniel Josic, für diese Enteignung von Land ist, für die Seeuferspazierwege. Man muss übrigens hinzufügen, das ist auch ein finanziell sehr teures Unterfangen, denn man darf ja nicht in der Schweiz einfach irgendwo, oder man sollte es nicht tun, quasi seine Notdurft verrichten. Man muss also an diesen Seeuferwegen dann auch öffentliche Toiletten einrichten. Das hat Kostenfolgen und so weiter. Das gehört dann ebenfalls dazu. Daniel Josic ist also für diese Enteignung. Das zeigt, dass er eben nicht so bürgerlich denkt, wie er sich gerne präsentiert. Und es ist im Grunde unverständlich, dass ein von einer kantonalen Institution, nämlich der Universität Zürich, besoldeter Rechtsprofessor, also ein Professor des Rechts, der Eigentumsordnung, obwohl er ein Strafrechtler ist, aber das Recht ist letztlich auch die Eigentumsordnung unserer Schweiz, dass ein Rechtsprofessor in kantonalen Diensten für diese Enteignungsorgie ist. Eine Entgleisung, ein Unding, könnte man sagen, eine Abirrung oder eine Offenbarung, die zeigt, wie Daniel Josic hier tatsächlich denkt und wo er politisch steht. Zweites Thema, das in den Medien intensiv abgehandelt wird, das sind diese Alarmzeichen, die Aufrüttelungen, die Mahnungen des Schweizer Armeechefs, Korpskommandant Thomas Süssli. Thomas Süssli ist an die Öffentlichkeit getreten und hat die Schweizer Armee als faktisch kampfunfähig bezeichnet. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass das stimmt. Und diese Aussagen stehen im Zusammenhang mit einem in der Tat sehr fragwürdigen Manöver unseres Parlaments in Bern. Denn der Schweizer Armee sind zunächst Geldmittel in Aussicht gestellt worden, auf Grundlage derer dann die Armee ihre Materialbeschaffungen, ihre Kalkulation unternommen hat. Aber wie es dann halt so läuft in Bern, sind da diese Finanzpläne wieder etwas revidiert worden. Man hat das Geld nicht abgezwackt oder vermindert, aber man hat die Zeitachse etwas gedehnt. Und das heißt, dass eben in der kurzen Frist, auch mittelfristig, da erhebliche Milliarden fehlen. Und in diesem Zusammenhang ist Thomas Süssli öffentlich geworden und spricht von einer ja bedingten Abwehrbereitschaft, von einer Kampfunfähigkeit unserer Armee. Nun, dem ist ja im Grundsatz zuzustimmen. Trotzdem gibt es bei mir einen Misston, sozusagen etwas, wo ich ins Grübeln komme, wo ich stutzig werde. Denn die Schweizer Armee ist ja nicht erst jetzt kampfunfähig. Ist ja nicht so, dass sie durch diese Kredit in Aussichtstellung gewissermaßen über Nacht in den Zustand der höchsten Wehrkraft versetzt worden wäre. Ganz im Gegenteil, sie war offensichtlich seit Amtsantritt von Thomas Süssli kampfunfähig, eben nicht abwehrbereit. Und man fragt sich jetzt schon, warum kommt er denn erst jetzt im Zusammenhang mit diesen Zahlungen? Man hätte das doch schon viel früher in aller Dringlichkeit sagen müssen. Er hat das schon zum Teil zwischen den Zeilen angedeutet. Man hat ihn damals auch zurückgepfiffen, als er, glaube ich, gesagt hat, lediglich 2 Wochen lang oder 4 Wochen lang könnte die Schweizer Armee in bestimmtem Umfang die Schweiz verteidigen. Das wurde geradezu als Nestbeschmutzung, als ketzerische Provokation empfunden. Aber Tatsache ist doch, dass die Schweizer Armee und übrigens auch unter Beihilfe von bürgerlichen Politikern, sogar von SVP-Bundesräten, hier systematisch heruntergewirtschaftet wurde. Und da hätte der Korpskommandant seine neue Position, seine Autorität doch nutzen sollen, schon viel früher auf die Dringlichkeit einer Wiederaufrüstung oder einer Aufforstung gewissermaßen das Wort zu reden. Das hat er nicht gemacht und damit natürlich auch den Boden bereitet dafür, dass solche politischen Entscheidungen in Bern möglich geworden sind, dass man eben plötzlich dann diese Geldmittel streckt, sodass dann wiederum Probleme entstehen. Also ich habe hier ein gemischtes Bild. Zum einen kann ich es nachvollziehen, zum anderen finde ich den Zeitpunkt etwas rätselhaft bzw. erhellend, dass merkwürdigerweise nicht gleich von Anfang an hier darauf hingewiesen wurde. Das zeigt, dass vielleicht der Armeechef hier ja etwas unter dem Einfluss der politischen Chefin steht, der Mitte-Bundesrätin Amherd, die es vermutlich nicht so gern gehabt hätte, wenn da von Seiten der Armee Klartext gesprochen worden wäre. Aber das ist halt meines Erachtens die Aufgabe, der Auftrag einer Führungskraft, auch den Vorgesetzten, nicht nur einer Führungskraft, den Vorgesetzten auch unangenehme Botschaften zu überbringen und der Öffentlichkeit. Drittes Thema, das ist jetzt quasi so wie ein Dauerbrenner in den Medien, vor allem in den Boulevardmedien in der Schweiz. Sie lesen da Schlagzeilen, dass der russische Präsident Putin gleichsam einen Angriff auf die NATO plane. Sozusagen nach der Ukraine schlucke ich dann den Rest von Europa, das Baltikum, Polen. Ungarn wird erstaunlicherweise nie genannt in diesem Zusammenhang. Also die Leute scheinen sich tatsächlich Sorgen zu machen, dass die russischen Armeen wieder bis nach Berlin oder gar nach Paris vorstoßen könnten, wie einst 1815 oder 1945. Ich halte nichts von solchen Planspielen, wobei es ist an sich gut, wenn man sich selber in Alarmbereitschaft versetzt, denn der Appetit eines potenziellen Gegners hängt natürlich immer auch von der Verteidigungsfähigkeit der eigenen Seite ab. Und da scherpelt es natürlich gewaltig auf Seiten der europäischen und auch der schweizerischen Armeen. Denn die Europäer haben hier natürlich sich gleichsam in die verteidigungsmäßige, in die sicherheitspolitische Hängematte gelegt. Man hat gesagt, ja, die Amerikaner werden dann schon die Kastanien für uns aus dem Feuer holen. Wir investieren jetzt in Sozialstaaten und Kinderkrippen und das ganze Armeezeug, das überlassen wir den Amerikanern. Da muss man sich dann auch nicht wundern, dass die Amerikaner faktisch das Kommando haben in Europa, dass man sich da vorkommt wie ein Kolonialgebiet, wie ein Protektorat, wie ein Indianerreservat, wenn man selber nichts unternimmt, um eine eigene starke Armee zu haben. Und ich rede jetzt nicht einer europäischen Armee, das Wort an das glaube ich nicht, aber die einzelnen Mitgliedstaaten sollten eben eine starke Verteidigung haben. Das ist nicht der Fall. Und vielleicht sind diese Warnungen da vor den mutmaßlichen imperialistischen Bestrebungen Putins auch ein Indiz dafür, dass man sich dieser Schwäche wieder stärker bewusst wird. Aber jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ist das eine reale Perspektive? Nein, ich glaube es nicht. Also man sieht es ja jetzt auch in der Ukraine, die russische Armee ist ja gar nicht so stark, dass sie einfach Europa überrollen könnte, wenn man sieht, wie viele Probleme sie haben in der Ukraine. Das, glaube ich, ist auch nicht der wahnsinnige Ansatz hier jetzt des Kreml-Herrschers, denn er weiß natürlich ganz genau, wenn ich einen NATO-Staat angreife, dann habe ich faktisch einen Atomkrieg, beziehungsweise das Risiko. Und der Ukraine-Krieg ist ja sozusagen aus meiner Sicht von Putin eröffnet worden, um das Szenario einer Konfrontation zwischen NATO-Truppen und russischen Truppen in der heute russischen Krim zu vermeiden. Das waren ja die Planspiele, die brandgefährlichen Planspiele der ukrainischen Regierung und des amerikanischen Außenministeriums, dass man Ende 2021 sich darauf verständigt hat, eben die volle Rückgewinnung des einstigen ukrainischen Territoriums, das es allerdings auch erst seit etwa 32 Jahren gibt. Das ist keine Delegitimierung des Staates, aber man muss ja auch etwas die geschichtliche Dimension hineinbringen. Also die Amerikaner und die Ukrainer haben gesagt, wir holen die Krim zurück, und das hätte bedeutet, dass man mit NATO-Präsenz da auf russischem Territorium heute einen Krieg gestartet hätte. Und das wäre natürlich sozusagen die Vorstufe zu einer nuklearen Auseinandersetzung geworden. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Russen einfach dieses Szenario unbedingt vermeiden wollten, abgesehen davon, dass es eben den russischsprachigen Ukrainern an den Kragen ging, sozusagen der russischen Diaspora, die wurde ja seit Jahren beschossen da von Seiten der Westukraine. Also dieser Konflikt hat seine Wurzeln, aber wenn man die eben nicht verstehen will, weil jeder Putin-Versteher sowieso auf die Abschussliste gesetzt wird, ja, dann neigt man eben auch zu solchen Fehldeutungen, dass man der anderen Seite dann auch Ambitionen unterstellt, die eher unrealistisch erscheinen. Ich sage eher unrealistisch, weil unmöglich ist überhaupt nichts, und auch ich kann nicht in die Zukunft blicken. Es gibt aber einen Experten, der sich nun geäußert hat auf Focus, das ist Gerhard Mangold. Ich habe ihn auch mal interviewt für meine Fernsehsendung Der Pragmatikus, und Gerhard Mangold ist, wenn ich ihn richtig verstanden habe, so ziemlich meiner Auffassung. Auch er sagt, diese Idee, dass da Putin jetzt plötzlich NATO-Staaten angreift, die sei abwegig. Ich würde hinzufügen, fast ein bisschen hirnrissig, weil suizidale Neigungen, bei aller Kritik, die man vielleicht dem Kreml da auch entgegenwerfen möchte, suizidale Neigungen kann ich jetzt da nicht ausmachen. Eine Art Raserei oder ein imperialer Größenwahn, das ist meines Erachtens wohl eine Fehldeutung. Tucker Carlson, der amerikanische Star-Moderator und Fernsehjournalist und Kommentator, Ihnen bestens bekannt, er hat ja auch schon gelegentlich für die Weltwoche geschrieben. Er ist nun in Moskau, das gab Spekulationen, und er hat gestern in einem Video auch erklärt, was alle gedacht haben, er kann nun tatsächlich das Interview mit Präsident Putin machen, hat das erklärt, hat gesagt, er will nicht die Russen da pushen, er will nicht pro Russland reden, sondern er möchte die Amerikaner informieren. Und Tucker Carlson, das ist vielleicht auch ein Grund gewesen, warum sie ihn rausgeschmissen haben bei Fox News, Tucker Carlson ist ein großer Kritiker der amerikanischen Außenpolitik und hat auch immer die russische Seite verteidigt, nach meinem Empfinden gegen falsche Vorwürfe, also nicht ein Putin-Loyalist oder ein Bänkelsänger da des Kreml, aber jemand, der eben auch nicht einverstanden ist mit dem, wie das bei uns hier besprochen wird. Bin sehr gespannt. Dieser Tage wird dann wohl dieses Interview mit Wladimir Putin durch Tucker Carlson zu sehen sein. Service Public unter Druck. Experten wollen Werbeverbote bei SRF statt halbierte Gebühr. Die Eidgenössische Medienkommission, die überflüssigste Behörde unseres Landes, hat einen Vorschlag formuliert mit Blick auf die Halbierungsinitiative und Entlastung der Betriebe. Das kommt von der SVP, von Nationalrat Thomas Matter. Und diese Eidgenössische Medienkommission, das Beratungsgremium des Bundesrates, hat nun gesagt, wir könnten uns vorstellen, dass das Schweizer Fernsehen nur Gebührengelder bekommt und dafür auf Werbung verzichten muss. Das ist an sich keine schlechte Idee, aber die Ausgestaltung ist dann natürlich komplett fragwürdig, weil sie möchten die heutigen Werbeausfälle komplett mit Zwangsgebühren ersetzen oder zumindest weitgehend kompensieren. Das ist eine typisch staatsgläubige Idee, und ich habe mir dann angeschaut, wer da alles mitmacht bei dieser eidgenössischen Medienkommission, und am meisten gestolpert bin ich beim Namen Larissa Bieler. Larissa Bieler ist die Direktorin von Swiss Info. Swiss Info ist ein staatlicher Informationskanal. Entschuldigung. Swissinfo zu 100% staatlich subventioniert und gleichzeitig darf Frau Bieler jetzt auch noch den Bundesrat gegen Honorar beraten. Das zeigt Ihnen die Verfilzung dieser Medien. Nick Gucker, der Aserbaidschan-Kritiker, beklagt sich in der Neuen Zürcher Zeitung darüber, dass ihn die Aserbaidschaner nicht haben einreisen lassen, weil er Aserbaidschan Genozid vorwirft und gleichzeitig als unabhängiger Wahlbeobachter auftrumpfen wollte. Ja, das ist fast schon Orwellsch, wie sagt man dem, Doublethink. Wenn Sie zwei Gedanken im Hirn haben, die sich gegenseitig ausschließen, also wenn Sie zum einen ein aktivistischer Gegner einer Regierung sind, dann können Sie nicht gleichzeitig ein unabhängiger Wahlbeobachter sein, aber eben der Mensch ist ja auch ein Bündel von Widersprüchen und meistens sieht er sie selber nicht ein, darum braucht es von außen Impulse, die ihn da gelegentlich wohlwollend darauf aufmerksam machen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Würde mich freuen, wenn Sie auch da dabei sind.